25 Jahre nach der Maueröffnung ist eine lange Zeit. Genügend, um mit der nötigen Portion Abstand auf West-Berlin ein neues Rückblicken zu beginnen. Auf der Tagung Biotop Berlin, organisiert vom Institut für zeithistorische Forschung Potsdam und der Stiftung Stadtmuseum Berlin, soll West-Berlin wissenschaftlich unter die Lupe genommen werden. Doch am Abend davor kommen erst einmal Zeitzeugen zu Wort. 6 sind in die Gedächtniskirche gekommen, um über ihr West-Berlin von damals aus der Sicht von heute zu erzählen. Walter Momper, Berlins ex-regierender Bürgermeister aus der Wendezeit, bringt die neue Situation treffend auf den Punkt.
25 Jahre her, man kann darüber reden, ohne das alles immer beurteilen können, weil die Jüngeren wissen ja nicht, wie es wirklich war. Und deshalb, das ist auch der Raum für die Historiker, ist jetzt eröffnet damit. Ja? Die können nun darüber schreiben.
Was machte West-Berlin zu einem besonderen, ja vielleicht einmaligen Ort in der Bundesrepublik? Eine Frage, auf die es unzählige Antworten an diesem Abend gibt. Für Walter Momper ist eines klar.
Die fehlende Sperrstunde in der Nacht, das war ein ganz wesentliches, ein wesentliches Merkmal West-Berlins. Also man konnte immer durchfeiern. Man tat das nicht immer, aber manchmal eben schon.
Barbara John, langjährige Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, bringt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Stadt, das sich erst auf den zweiten Blick als liebevoll gemeint herausstellt.
Berlin hatte eine sichtbare und spürbare Regellosigkeit, eine Verwahrlosung, die wir heute noch haben im Straßenbild zum Beispiel, keine Sperrstunde, ist auch nicht so Biedermanns Sache, dann die Hausbesetzung und. Damit meine ich gar nicht, dass das alles negativ war. Im Gegenteil, da gab es auch viele positive, aber es war in gewisser Weise, gab es hier viel mehr Regellosigkeiten. Und wenn man sich überlegt, woher das kam, na, Berlin muss, dieses West-Berlin, dieses Abgeschlossene, musste einfach anders sein. Und inzwischen diesen beiden Blöcken war das im Grunde die Lösung.
Eine Regellosigkeit, die aus dem ganz eigenen kulturellen und geistigen Klima der Stadt hervorging und Künstler, studentische Revoluzer sowie Kriegsdienstverweigerer aus der ganzen Republik anzog. Für Nele Hertling, ehemalige Intendantin des Hebbeltheaters und Grande Dame der etablierten Off-Kultur, ist es die intensive Verbindung zu Osteuropa, die West-Berlin ausmachte.
West-Berlin als eine eigene staatspolitische Situation machte es möglich, dass die Akademie der Künste, die damals zum Land Berlin gehörte, durchaus Einladungen aussprechen konnte an Künstler auch aus osteuropäischen Ländern. Eine ganz bedeutende Geschichte, die auch vergessen ist. Leute wie George Conrad oder ganz viele Künstler aus Osteuropa konnten nach West-Berlin kommen, zum Teil als Gäste dann später auch des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Der gehörte aber zur Bundesrepublik, deswegen brauchte man eine West-Berliner Einrichtung, die diese Einladung aussprechen konnte. Und bis heute sind die Verbindungen zwischen Berlin und vielen osteuropäischen Ländern im Bereich der Kunst Folgen dieser frühen Einladung. Das ist etwas, was fast vergessen wurde und man sich immer wundert, wieso waren denn diese Menschen damals alle in West-Berlin?
Schnell wird der Abend zu einem Sammelsurium von großen und kleinen persönlichen Geschichten und Erlebnissen, die sich im Laufe des Abends immer mehr zu einer Geschichte West-Berlins verdichten. Ulrich Eckert, bis Ende 2000 langjähriger Intendant der Berliner Festspiele, sieht das Besondere West-Berlins darin, dass nirgendwo anders in Deutschland Kultur eine vergleichbare Bedeutung hatte.
Sonst war die Kultur irgendwo so etwas, was man als Sahnehäubchen aufs Leben setzt. In Berlin war Kultur essentiell politisch. Das war es nirgendwo sonst.
Eine Politisierung, die ganz besonders die Stadt in den 60ern und 70ern prägte. Barbara John lernte genau so Berlin kennen, als sie in jener Zeit ins studentische Berlin kam. Als einmaliges Sozialexperiment mit ganz eigener Dynamik.
Ich habe Berlin in dieser Welt der Akademiker, in dieser Studentenwelt, als enorm ideologisch empfunden. Und wenn ich ideologisch sage, dann meine ich die absolutierten Ideen über das, was richtig und falsch ist, besonders das, was richtig ist.
Richtig war zu jener Zeit ein aggressiver Anti-Amerikanismus mit Parolen wie
Haut die Bullen, platt wie Stullen, man stand da am Fenster in der Uhlanstraße und wusste und dachte, was höre ich denn da? Ich meine, die Bullen, das sind diejenigen, die uns schützen, die Amerikaner sind diejenigen, die uns die Freiheit garantieren.
Rick Delisle, amerikanischer Hörfunkmoderator für den alliierten Sender AFN, später RIAS 2, sah diese zuweilen aufgeheizte Stimmung eher gelassen.
Meine Lieblings-Graffiti stand an der Mauer, ganz in der Nähe von Potsdamer Platz. Da hat eine gesprüht, Amis raus, außer AFN. Das war auch aus meinem Sicht auch schon mal gut.
West-Berlin, die Insel der Freiheit. Was ist wahr an dieser Zuschreibung, die von der Stadt genauso wenig wegzudenken ist wie die Currywurst oder Bulette? Man könnte fast meinen, die großen Fragen des Seins wurden immer wieder neu verhandelt. Ulrich Eckert zumindest sieht Identitätsfragen als unmittelbare Folge der Inselsituation.
In Berlin war natürlich das Bewusstsein, eine Insel zu sein, gar nicht so stark, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass man nicht raus konnte, blickte man nach innen. Das heißt, die Frage, wer sind wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Also dieses Laboratorium der Ideen, der Experimente, auch der gesellschaftlichen Experimente.
West-Berlin, Laboratorium, Stadt des Aufbruchs, der Studentenbewegung, der Ideen und der Revolte. Barbara John differenziert die vielbeschworene Insel der Freiheit und erinnert an das Aggressionspotenzial, das im Propagieren der Ideologien steckte.
Also das habe ich damals empfunden und das war so ganz anders als das, was wir so heute über West-Berlin als die Insel der Freiheit reden. Das war sie auch, aber sie hatte eben auch diese unglaublich ideologische und sehr angespannte und auch sehr aggressive Seite gegenüber der Freiheit, die es zu verteidigen galt. Ich werde das nie verstehen und werde das auch nie vergessen.
Eine ähnlich hitzige Stimmung wie unter den Studierenden herrschte in der evangelischen Kirche, als der designierte Bischof von Berlin-Brandenburg, Martin Kruse, 1977 in die Stadt kam.
Also ich bin nach Berlin gekommen, weil das Bischofswahlkollegium der evangelischen Kirche als erstes Merkmal beschlossen hatte, der neue Bischof darf nicht aus Berlin kommen. Und zwar deswegen, weil die Westberliner evangelische Kirche total zerstritten war. Und zwar in der Weise, wie Barbara John das gesagt hat, eine unversöhnliche Feindschaft zwischen den Flügeln. Da war jede Kommunikation im Grunde genommen abgebrochen und man hatte den Eindruck, wen man jetzt aus West-Berlin auch aufstellt als Kandidaten, der wird verrechnet entweder zu der einen Seite oder zu der anderen Seite.
Keine Frage, Berlin war anders als das übrige Westdeutschland. Darüber sind sich an diesem Abend alle einig. Berlin, der kleine Provinzstaat auf der großen Weltbühne des Kalten Krieges. Doch war Berlin wirklich so etwas wie ein drittes Deutschland?
Nein, das war kein drittes Deutschland. Es war eine Variante von Westdeutschland, ganz deutlich. Und auch in den Strukturen und so. Nur es war eben die größte Stadt der Bundesrepublik West. Es war offener, es war auch zum Beispiel, dass die Osteuropäer alle über die Grenze kommen konnten, ohne kontrolliert zu werden. Das gab es ja sonst nirgendwo.
Eine Variante von Deutschland also. Ein Ort, an dem mehr als woanders in der Republik Themen diskutiert wurden, denen existenzielle Dimensionen zugeschrieben werden, wie Nele Hertling erzählt.
Also ich würde mal sagen, im Laufe der Jahre haben sich natürlich die Unterschiede verschärft. Am Anfang war man ja noch sehr nah, egal ob man in die DDR guckte oder nach Westdeutschland. Man hatte den Druck eigentlich in der Stadt, sich mit vielem auseinandersetzen zu müssen. Und das hat uns doch so ein bisschen überheblich gemacht. Wir wissen es ein bisschen besser und wir haben eigentlich eine andere Art von Umgang miteinander und mit der Welt. Es gibt viele Unterschiede aus Erziehung, aus Umständen, aus Lebenserfahrungen, aber ich sage auch nochmal, ein drittes Deutschland waren wir ganz sicher nicht.
Ulrich Eckert ist anderer Meinung und führt die ewig schwelende Frage einer möglichen Wiedervereinigung an, für die man in West-Berlin ganz anders als in Westdeutschland sensibilisiert war.
Es war doch ein drittes Deutschland, aus meiner Sicht in bestimmter Hinsicht. In der Bundesrepublik hatte man nur noch in Sonntagsreden über Wiedervereinigung oder über eine mal irgendwann mögliche Einheit Deutschlands gesprochen. In West-Berlin war das nicht so. Und man hatte in West-Berlin durch die Nähe, ist denn die Mauer war ja auch eine Membran, oder Sie haben was von osmotischer Beziehung gesprochen.
Berlin hatte zwar ein eigenes Parlament, aber souverän war es nicht.
Also man muss mit Begriffen nicht streiten. Es war keine eigene politische Einheit, aber eine besondere war es schon.
Aber was war West-Berlin nun schlussendlich?
Eigentlich war es ein Laboratorium, in dem einiges erprobt wurde, was uns heute zugutekommt. Der Herr Renner hat ganz richtig gesagt, es gibt durchaus eine Kontinuität der Errungenschaften, um das schöne Wort zu nehmen, der gesellschaftlichen, auch kulturellen Errungenschaften West-Berlins, die heute noch fruchtbar sind. Natürlich sind sie jetzt überlagert.
Bei so viel Überlagerung, Verschmelzung und Assimilation stellt sich unweigerlich die Frage, was ist geblieben von West-Berlin? Und was ist spätestens nach 25 Jahren für immer verschwunden? Barbara John erklärt ganz West-Berlin zum dauernden Trainingscamp, in dem es immer galt, sich politisch zu positionieren. Etwas, das in ihren Augen heute abhanden gekommen ist.
Ich habe hier gelernt, was Menschenrechte sind. Also das war die Werkstatt für mich. Ich habe hier gelernt, auch bei denen, die die Mauer verteidigt haben und die sonst natürlich auch gerne in West-Berlin gewohnt haben, gelebt haben, aber die Mauer haben sie verteidigt, dass kein Mensch, dass jeder Mensch Rechte hat vor jedem Staat, wie immer der sich auch geriert, vor jeder Religion, vor jedem totalitären Anspruch von außen. Diese Rechte hat ein Mensch. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht viele Westberliner, die gar nicht so in bestimmten Zirkeln auch nicht sich als Intellektuelle ausgeben, gelernt haben, dass das etwas Bedeutendes und Wichtiges ist.
Auch Rick DeLisle zieht Bilanz über jene Dinge, die fehlen und nur noch in der Erinnerung leben.
Also muss ich sagen, die Alliierten fehlen, sind alle weg. Die ältere Zehlendorfer wissen schon, dass die Ecke Potsdamer Chaussee Teltower Damm Girl Watchers Corner heißt. Aber um diese Eiche herum ist eine Holzbank immer noch und da saßen die GIs und haben geschaut, wie die schönen Frauen Potsdamer Chaussee rauf und runter spazieren gegangen sind.
Ulrich Eckert bestätigt zwar, dass West-Berlin genetisch Teil des Berlin-Körpers ist.
Aber es ist doch vieles anders geworden und ein Aspekt ist da ganz wichtig. In West-Berlin hat das Finanzielle oder die Interessen von Investoren und alles das nicht diese Rolle gespielt wie jetzt. Die Stadt ist in dieser Hinsicht jetzt härter geworden.
Barbara John erinnert an die Berliner Luftbrücke.
Was wir nicht mehr haben in West-Berlin ist der Tempelhofer Flughafen. Also der hat in der Blockade, wir wären ohne den Tempelhofer Flughafen, wären wir hier ausgehungert oder kommunistisch geworden. Das war ja die Alternative.
Und tritt unter Protest der Zuschauer gleichzeitig für eine Bebauung des Flughafenfeldes im Zeichen eines urbanen Lebens ein. Schließlich ist es Walter Momper, der all das zusammenfasst, was West-Berlin noch erhalten geblieben ist.
Mehr an Weltoffenheit als andere Städte, auch überhaupt Offenheit für Neues, für anderes. Dann natürlich die Kreativität, die Vielfalt. Das ist ja auch im alten West-Berlin so gewesen. Ich hoffe, dass das uns erhalten bleibt und nicht, dass schließlich alles zugebaut wird hier in dieser Stadt. Dass es auch noch mal Ecken gibt, die eben ein bisschen ranzig sind. Es sind ja oft auch die kreativen Ecken, die damit verbunden sind. Also ich denke, dass das bleibt, dass das auch von West-Berlin bleibt, von Ost-Berlin in gewisser Weise natürlich auch.
Und lobt dabei die Berliner, die mit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung ein großes Stück Offenheit im direkten Aufeinandertreffen, zum Beispiel auf der Arbeit, bewiesen haben.
Hier ist aber die Mischung sofort gekommen. Die Durchmischung und die Konfrontation, soweit es Konfrontation war, das dann abgebaut worden ist, die Konfrontation an den Arbeitsplätzen, in den Büros und überall. Und das, glaube ich, das konnten eigentlich nur so richtig die Berliner bewältigen. Andere hätten das, glaube ich, gar nicht geschafft.
Dankeschön.
Alles in allem ein Abend, der ein lebendiges Bild jener geteilten Stadt hat wieder aufleben lassen, die unterschiedlicher kaum sein könnte. Eine Stadt, in der absurde Situationen einfach nur alltäglich waren. Irgendwo zwischen Freizeitpark, Geisterbahn, Provinz und Weltstadt muss das Leben in West-Berlin gewesen sein. Eine Zeit, die auch 25 Jahre danach überall ihre Spuren hinterlassen hat.